Hallo und herzlich willkommen beim Feinschmecker Podcast. Mein Name ist Julius Schneider und heute bin ich mal nicht alleine hinter den Mikrofonen. Mir gegenüber sitzt die Chefredakteurin Gabriele Heinz und das hat einen Grund.
Ja, hallo. Genau. Wir sind hier heute zu zweit im Podcast, weil wir uns einem großen Thema widmen möchten, das uns sehr beschäftigt und am Herzen liegt. Und zwar geht es um die aktuell schwierige Lage in der deutschen Gastronomie. Und weil wir nicht nur über die Gastronomie sprechen wollen, sondern mit den Akteuren, die es betrifft, haben wir uns zwei spannende Gastronomen eingeladen. Mit dabei sind einmal Jonathan Kartenberg vom Irma Ladus in Berlin und Wolfgang Hingerl vom Mural in München. Sie beide erzählen uns gleich ganz offen von ihren Problemen, von ihren kreativen Lösungsansätzen und wie sie Chancen für die Zukunft sehen.
Ja, hallo, herzlich willkommen. Lieber Jonathan vom Irma Ladus in Berlin, herzlich willkommen beim Feinschmecker-Podcast.
Hallo.
Und auch du, lieber Wolfgang, zugeschaltet aus München vom Mural, herzlich willkommen. Wir sind heute nicht zu dritt, wir sind sogar zu viert. Und zwar ist meine Kollegin Gabriele dabei, die Chefredakteurin des Feinschmeckers, weil es geht um ein Thema, das uns wirklich bewegt und in der Redaktion auch fast täglich besprochen wird. Es geht um den Zustand der Gastronomie in Deutschland. Und bevor wir mit unseren Gästen anfangen, habe ich direkt mal eine Frage an dich, Gabriele. Wann warst du denn zuletzt essen und ist dir irgendwas aufgefallen?
Ja, hallo, guten Morgen und schön, dass ihr da seid erstmal. Ja, Julius, tatsächlich war ich vorgestern das letzte Mal essen. Ein für Hamburg ungewöhnlich schöner Sommerabend. Und ich war im Jingui im Tortue Hotel. Die haben einen wunderschönen Innenhof und der war komplett voll, was mich sehr gefreut hat. Eine tolle Stimmung und eine vitale Gastronomie. Ja, das macht richtig Spaß, das zu sehen, weil eine unserer Kolleginnen sagte neulich erst, sie hat morgens immer schon Angst, in die E-Mails zu schauen, weil uns natürlich täglich Nachrichten von Schließungen erreichen, die uns auch nicht fröhlich stimmen.
Ja, ganz genau. Also ich kriege auch diese E-Mails und wir hatten jetzt gerade The Izakaya in Wachenheim von Benjamin Pfeiffer schließt, das Gustav in Frankfurt, Irori, SEO Küchenhandwerk. Also man sieht anhand deiner Erfahrung, die du vor kurzem hattest und anhand der Meldungen, die wir einfach gerade haben, es gibt zwei Seiten der Gastronomie.
Genau. Ja, vielleicht nochmal kurz, um auch unsere Hörerinnen und Hörer abzuholen, die da nicht so drinstecken wie wir vier, die wir hier sitzen. Ja, die Gastronomie hat in den letzten 4 Jahren ja eine unheimliche Berg- und Talfahrt erlebt, also ist auch in schwierigem Fahrwasser. Also mit Corona, ihr habt euch durch die Schließungen gekämpft, dann gab es so 2 Hype-Momente, Sommer 21, 22, als die Restaurants wieder aufmachen durften und alle richtig ausgehungert waren und wieder essen gegangen sind. Und dann haben wir alle gedacht, das Gröbste ist überstanden, Corona ist vorbei und dann kam Ukraine, dann kam die Wiedererhöhung der Mehrwertsteuer auf 19%, dann kam Israel und im Schlepptau dieser ganzen geopolitischen Ereignisse eben auch die Inflation, die Erhöhung der Lebensmittel- und Warenpreise und auch in der Corona-Zeit hatte das Personal, also viele Service-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben auch schon die Gastronomie verlassen, sich andere Berufe gesucht. Also eben auch die Personalnot schlug zu und eine ganz schwierige Situation. Und wir haben jetzt das Gefühl, es spitzt sich jetzt zu eben mit den Schließungen. Und ja, wir wollen gucken, wie reagiert die Gastronomie darauf? Es gibt ja viele Dinge, die ihr schon in der letzten Zeit gemacht habt, über die wir auch berichtet haben.
Ja, ganz genau. Und zwar zum Beispiel, also man kann die Gastronomen total verstehen, den Einsatz von festen Menüs, da ist der Wareneinsatz planbar, die Kosten sind planbarer. Nur die Gäste haben halt weniger Auswahl und es gibt weniger Lunch, weniger Service, das wird alles gestrichen. Und was auch ein Phänomen ist, was nach Corona vor allem aufkam, ist das doppelte Seating, also mehr Umsatz pro Zeit, total verständlich aus Sicht der Gastronomen. Nur wenn man in der ersten Schicht ist, dann ist es halt Essen unter Druck und die zweite Schicht geht dann wieder. Aber das sind alles so Phänomene, die auf jeden Fall sichtbar waren und immer noch sind.
Ja, genau. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich so die Gäste, die Menschen, die auch verunsichert sind, die auch unter der Inflation leiden, auch unter den hohen Energiepreisen leiden. Und in Deutschland ist es leider so, dass zuerst am Essen gespart wird. Das ist in anderen Ländern wie Frankreich, Spanien, Italien sicherlich anders. Da würde man jetzt erst recht ausgehen. Aber in Deutschland hat man halt sofort eine Zurückhaltung in der Gastronomie. Und man kann auch schon sagen, dass die Gastronomie irgendwie ein Seismograph ist der gesamtwirtschaftlichen Situation. Und genau, wir haben euch jetzt beide eingeladen, Jonathan und Wolfgang, weil ihr unheimlich viel auch schon unternommen habt. Jonathan, du in Berlin, du hast schon gesagt, die Gastronomie ist verglichen mit 2019, als du dein Restaurant im Aladus aufgemacht hast, eine ganz andere heute, als sie es damals war. Wie empfindest du die Situation aktuell und was hast du verändert, um dieser Krise zu begegnen?
Ja, diese Situation jetzt gerade ist ja eine, die sich jetzt seit langer Zeit eigentlich irgendwo anbahnt. Das heißt, ich frage mich immer teilweise selber so ein bisschen, was ist denn eigentlich die Situation, in der ich mich gerade befinde? Ist das noch die? Kämpfe ich noch mit Mehrwertsteuer? Kämpfe ich mit den Tourismuszahlen? Kämpfe ich jetzt mit dem nachvollziehbar fehlenden Budget in den Haushalten? Oder widme ich mich meiner Personalproblematik quasi? Also da muss man vielleicht differenzierter darauf eingehen. Also gerade wir in Berlin stellen gerade fest, dass wir in meiner Wahrnehmung immer noch ein großes Tourismusproblem haben. Sprich, wir haben ganz, ganz viel hochwertigen Tourismus verloren über die letzte Zeit, über die letzten Jahre. Ich glaube auch nicht, dass da nur die Pandemie dran schuld ist, sondern dass wir da politisch gesehen in Berlin auch durchaus einiges versäumt haben. Sei es, was große Events angeht, sei es, was Messen angeht, dass wir einfach momentan kein besonders interessanter Standpunkt für hochwertigen Tourismus sind. Das erleben wir auch in den Grand Hotels, mit denen wir eng zusammenarbeiten, dass wir von allen einfach hören, dass die Zahlen deutlich zurückgegangen sind. Und unabhängig davon, wie die Gastronomen darauf reagieren, ist es halt so, dass sich mittlerweile verhältnismäßig deutlich mehr Gastronomen sowohl um das gleiche Personal als auch um die gleichen Gäste eigentlich konkurrieren. Und das macht vielleicht auch die gemeinsame Situation, die man eigentlich anstreben sollte, in so einer Zeit irgendwie auch schwieriger.
Nochmal eine Nachfrage auch zu Berlin. Also vor Corona haben wir aus Hamburg ja zum Teil auch immer mal neidisch nach Berlin geguckt, weil sich da einfach so viele spannende Konzepte entwickelt haben. Und also mit so die gastronomisch spannendste Stadt Deutschlands war. Und aber man weiß ja auch, dass 40% der Umsätze halt auch durch internationale Businessgäste angetrieben waren. Und wie du sagst, trifft das jetzt Berlin irgendwo ins Mark, also die Berliner Gastronomie, dass diese Gäste jetzt nicht mehr da sind. Und es gibt ja spektakuläre Schließungen auch in Berlin, wie das Ernst, wie das Wasser, wie das No Name zum Beispiel. Also da, denke ich mal, spielt Berlin auch nochmal eine Sonderrolle.
Ja, ich glaube, wir haben hier einfach einen großen Ballungsraum, der sich deswegen jetzt umso größer irgendwie zeigt, auch wo die Problematik hängt. Ja. Da kommt aber jetzt ganz, ganz viel zusammen, dass wir diese vielen Geschichten haben.
Genau. Und wenn wir jetzt mal, ich glaube, es sind ungefähr 800 Kilometer weiter südlich uns bewegen, zu dir, Wolfgang, vom Mural. Lebt ihr denn in München eher, was die Stadt betrifft, auf einer Insel der Seligen? Also ihr habt ja im Vergleich zu Berlin, im Gegensatz zu Berlin, auch einen ordentlichen Speckgürtel, von dem ihr zehren könnt. Habt ihr es da besser als Berlin?
Also vorab, ich hoffe, es sind weniger als 800 Kilometer. gefühlt ist Berlin doch näher als man denkt, auch glaube ich gastronomisch. Wir sind auch ständig im Austausch eben auch mit anderen Gastronomen, unter anderem aus Berlin, aber auch Frankfurt und Hamburg, Köln, weil man hat schon, sagen wir, Kernsituationen, Kernprobleme und die sich sicher etwas anders ausbreiten. Ne? Berlin ist natürlich etwas größer, hat viel mehr Fläche, aber natürlich irgendwie auch ein bisschen mehr Tourismus oder vielleicht dementsprechend auch abhängiger. München ist irgendwie eine kleine und zum Glück auch manchmal auch eine große Stadt. Das kommt immer darauf an, wie man es sehen will. Und dementsprechend ja, ist relativ viel Gastronomie auf, glaube ich, enger Fläche und auch relativ viel hochwertige Gastronomie auf enger Fläche. Und das hat sich in den letzten 2-3 Jahren sicher, ich würde mal sagen, gefühlt auch verdoppelt. Also nicht nur die Anzahl an gepriesenen Hotels und Restaurants mit Auszeichnung haben sich da, sag ich mal, vermehrt und sondern auch eben wird jede Menge gut gekocht, die Ebene darunter. Und ich sage jetzt absichtlich Ebene, nur weil es keine Auszeichnung dafür hat, aber meiner Meinung nach viel auf dem gleichen Level auch. Und da haben wir jetzt sicher statt knapp 20 Sternrestaurants gefühlt nochmal das gleiche bis doppelte drunter und dementsprechend ein Riesenangebot von mehreren tausend Sitzplätzen am Tag. Auch das Münchner Umland hat aber auch sehr gute Restaurants, wenn man jetzt in den Chiemgau schaut, ins Oberland, was natürlich auch wieder dazu führt, dass man gefühlt nur eine halbe, dreiviertel Stunde entweder durch die Stadt fährt zu dem Restaurant oder vielleicht auch über eine Bundesstraße oder Autobahn eben ins Münchner Umland. Ob wir jetzt da von einem Speckgürtel zehren oder ob wir nicht auch einen unglaublich starken Pendlerverkehr haben von ganz vielen, die in München gearbeitet haben und jetzt nicht mehr in München arbeiten, durch Homeoffice-Möglichkeiten, durch gewisse Umzüge, natürlich durch erhöhte Mieten aufs Umland. Da geht uns vielleicht nicht die Gesamtzahl an Gästen ab, die ist vielleicht sogar höher geworden. Die Hotels sind alle sehr gut ausgelastet. Aber wir haben einfach unglaublich viel Top-Gastronomie, die relativ ähnlich eben vielleicht der gleichen Nische arbeitet und ähnlichem Preisniveau. Und da muss man sagen, da haben wir, sag ich mal, jetzt eine konstante, ich sage jetzt nicht Verbesserung, sondern eher meiner Meinung nach Verschlechterung für uns alle geschaffen. Und da versucht sich der ein oder andere, sagen wir, ein bisschen durch resilientes Arbeiten rauszumanövrieren, um eben wieder attraktiver zu sein für mehr Gäste, für nicht nur die Nische, sondern einfach, sagen wir mal, für die Nische, wir gehen gern essen. Und ich glaube, die ist in München da.
Genau. Apropos attraktiver, was habt ihr beide denn jetzt konkret verändert, um mit diesen schwierigen Gegebenheiten zu trotzen? Wie habt ihr eure Konzepte verändert? Vielleicht magst du zuerst erzählen, Jonathan?
Ja, klar. Also grundsätzlich, tatsächlich ist es ja so, vielleicht einfach nur um das einzuwerfen, damit es noch ein bisschen bunter wird, ich betreibe ja 2 Restaurants. Nicht nur das Irma La Douce in der Potsdamer Straße, sondern auch das 144. Das heißt, immer wenn ich was verändern muss, dann habe ich das auch in doppelter Intensität vor mir, die doppelte Personalanzahl plus 2 unterschiedliche Standpunkte, was tatsächlich auch nochmal ganz interessant ist. Vor allem, weil das 144 wir bereits seit 10 Jahren ja betreiben und somit doch auch eine eklatante Zeit vor der Gastronomie, vor der Pandemie kennengelernt haben. Und also zuallererst im Irma haben wir das Konzept, wir nennen es immer Anpassen, ich möchte es eigentlich nicht Änderungen nennen, weil das, wofür wir aufstehen und wofür wir die Läden aufgemacht haben, das hat sich nicht verändert und das wird sich nicht ändern. Es ist immer der Anspruch an ein sehr gutes Produkt, an eine handwerklich gute Arbeit, an einen Arbeitsplatz, an dem tolle Menschen arbeiten, die großartige Leistung bringen, die dem Gast verfügbar zu machen.
So. Aber ihr habt doch zum Beispiel auch das Menü aufgelöst und bietet à la carte Gerichte an und habt die Gerichte auch etwas zugänglicher gemacht.
Ja, das im Ansatz. Also tatsächlich, das ist den meisten nicht aufgefallen, tatsächlich à la carte bieten wir seit Tag 1 an. Weil ich schon lange diese große Flexibilität, die ja viele abgeschafft haben, aus wirtschaftlich nachvollziehbaren Gründen, wie du zu Anfangs ja schon erläutert hattest, ich glaube, diese große Flexibilität ist ein ganz wichtiger Punkt, um heutzutage Gäste zu bekommen. Warum? Weil wir von Gästen in Berlin reden, weil wir die touristischen Gäste, die nur für die Gastronomie kommen, dafür eben gibt es viel zu viele hochwertige Läden, die sich darum streiten. Dementsprechend haben wir davon einfach zu wenige. Das Angebot bezieht sich auf Berliner. Wir arbeiten mit einem neuen Küchenchef, welcher zugänglichere Gerichte kocht, wo wir einfacher arbeiten. Was ganz klar heißen soll, das davor war ein großer Erfolg, hat riesen Spaß gemacht, direkt nach einem Stern, ja, mit dem Stern ausgezeichnet zu sein. Und doch glauben wir, dass sich mittlerweile einfach die Gegebenheiten geändert haben. Das Irma 2019 hat nichts mit dem Irma 2024 zu tun. Und wir erleben bei den Gästen, dass gerade das Interpretieren von einfachen Gerichten, momentan feiern die Bella Italia Wochen, so wie wir es genannt haben. Vorher haben wir ein Spargelmenü gemacht. Dinge, die sicherlich nicht ganz üblich sind, vielleicht für das Sternrestaurant von vor mehreren Jahren, aber genau das macht uns gerade Spaß. Diese Flexibilität, die erleben wir tatsächlich, kommt sehr gut an. Wir versuchen, mit einfacheren Gerichten, die bekannt sind, die Emotionen hervorrufen, das ist auch kein Geheimtipp, das ist auch kein, da bin ich auch nicht auf, alleine auf den Gral gestoßen. Da gibt es ganz, ganz viele prominente Beispiele bei uns in der Stadt, die sich allesamt emotionale Gerichte, die viele Menschen kennen, annehmen. Das ist egal, das waren die Klopse im Nobelhart, das ist das Schnitzel auch im Horak gewesen, das ist bei uns eben das Spargelmenü Anfang des Jahres gewesen und jetzt ist es Carbonara aus Subuco und Stracciatella. Ich glaube, dass die Menschen momentan nicht mehr den Anreiz haben in Menge oder wie Wolfgang es schön genannt hat, die Nische der Menschen, die einfach nur essen gehen wollen. Für die haben wir ein Überangebot. Das bedeutet, einfach als Restaurant zu existieren und, ich sag mal, lecker zu kochen und einen tollen Service zu machen, was wir jahrelang gemacht haben und was in Anführungsstrichen ausreichend war, um sehr gut dazustehen, ich glaube, das reicht nicht mehr. Die Gäste benötigen mehr Entertainment, mehr Abwechslung und wir als Restaurant müssen, glaube ich, zu einem viel diverseren Ort des Angebots werden. Wir arbeiten da ganz gezielt dran, indem wir nicht nur versuchen, andere Speisekarten einzubringen, spontane Angebote, Verkostungen, Gastköche auftreten zu lassen. Das heißt, dieser Ort Restaurant muss viel interessanter sein für den Gast als nur der Grund des alle zwei Monate wechselnden Kartenmenüs, Angebots, was auch immer. Und ich glaube, wenn man darüber hinaus arbeitet und die Gäste vor Ort im Blick hat, dann, glaube ich, gibt es da zumindest eine gute Resonanz. Das heißt nicht, dass das der heilige Gral ist, aber es hilft uns momentan sehr, um in der Stadt klarzukommen. Mhm.
Danke, Wolfgang. Wie siehst du das? Du hast ja auch einiges verändert im Mural in München. Also ihr habt auch wieder das Mittagessen eingeführt. Ihr habt ein spannendes Nachmittagsangebot. Erzähl doch mal, was habt ihr verändert und wie kommt es bei den Gästen an?
Genau, also vorweg, glaube ich, muss man auch sagen, da wir zum Glück ja auch mehrere Betriebe und auch deswegen auch verschiedene Anlässe und Gäste bewirten und betreiben dürfen, kriegt man natürlich viel mit, was will der Gast. Und was wir schon mitkriegen, also unsere Gäste sind manchmal dreimal die Woche bei uns, nur in verschiedenen Betrieben oder auf einmal auch gar nicht mehr in dem einen Betrieb und viel mehr in dem anderen Betrieb. Und das wirft natürlich schon ein paar Fragen auf und dadurch entsteht da schon der ein oder andere Gedanke, etwas zu verändern oder anzupassen. Ich glaube, das ist wichtig. Das hat man auch im Lockdown gelernt. Eine gute Gastronomie muss resilient sein, muss sich auch bewegen können. Jetzt nicht unbedingt Trends folgen, aber schon auf den Gast eingehen. Etwas convenient werden im Sinne von, wie werden wir zugänglich für den Gast und wie können wir halt ein schöner Abenteuerspielplatz von tagsüber bis abends werden, nachmittags. Wie kann man Strukturen aufbrechen? Und das hat zu dem Entschluss geführt, eben aus dem Mural von diesen immer stetig teurer werdenden Menüs, die dann irgendwann beim Einstellen aber gefühlt 200, 250 Euro in München dann auch sind, zu einer gewissen Uhrzeit nur aufmachen, zwei Gänge, bevor man eventuell rauchen oder auf die Toilette muss, sich melden zu müssen, 4 bis 5 Stunden essen zu lassen. Das hat alles Vor- und Nachteile. Und wir haben gesehen, dass es mehr Vorteile bringt, wenn wir dem Gast einfach eine Eintrittsmöglichkeit schaffen, die bei einem mittags à la carte liegen und wer möchte, kann auch mehrere Gänge essen und die abends bei 18:45 bis 20:30 Möglichkeiten zum Reservieren sind, auch für 3, 4 Gänge und wer mehr möchte, wer den Geldbeutel mehr aufmacht, wer Lust hat, der kann auch noch einen Gang oder zwei dazu nehmen. Aber wir möchten wieder mit unseren Gästen essen und auch Wein trinken. Und den haben wir zum Beispiel auch im Keller. Der ist auch schon fertig. Der ist toll, der ist bereit. Und da darf auch jemand mal auch um 9:30 vorbeikommen auf den Gang und eine Flasche Champagner trinken. Und das ist wieder das, was wir gerade fühlen. Unser Laden wird wieder bunter, wird ein Hangout-Spot, macht Spaß. Unsere Mitarbeiter kriegen, warum auch immer, irgendwie viel cooleres Feedback als zuvor. Obwohl wir gefühlt ja eigentlich vielleicht für den einen oder anderen Foodie einen Gang runtergeschalten haben. Aber für uns haben wir eigentlich einen Gang hochgeschalten, weil jetzt immer wieder Zahlen drauf. Klar, der Deckungsbeitrag pro Person ist ein bisschen anderer, aber dafür ist die Bude voll und die Menschen reden wieder über uns.
Noch kurz eine Frage dazu und danach kommt gleich Jonathan dran. Ihr macht ja auch Brunch. Das ist ja schon irgendwie ungewöhnlich in eurer Liga. Wie kommt das an?
Ja, das ist ein bisschen back to the roots. Wir gingen ja als Museumscafé mal ins Rennen 2018 und da wir ja auch mit dem MUCA, dem Urban Art Museum nebenan, schon den Deal haben, dass wir tagsüber auch was machen für die Gäste, war am Sonntag immer nicht klar, was machen wir denn genau, was machen wir nicht. Und einerseits aus aus dem, dass wir natürlich dem Museumsgast auch mehr ein Angebot machen wollten, wenn wir es schon viermal unter der Woche nicht so richtig machen. Im Sinne von, da kochen wir vielleicht ein bisschen ambitionierter, haben wir dann am Sonntag immer unseren Boost Brunch eigentlich gemacht. Einmal einen coolen Brunch, bisschen die Musik lauter und einfach immer 5, 6, 7 Gerichte drauf. Und das kam eigentlich immer gut an. Durch den Lockdown ist es wieder ein bisschen hintertreff geraten und jetzt startet es eigentlich wieder ganz cool durch. Zum Sommer müssen wir mal gucken, wie es dann mit dem Museum aussieht, die Belegungszahlen bei 30 Grad. Aber macht auch Spaß. Wir sprechen wieder mehrere Generationen an und wer zum Brunch kommt, feiert vielleicht mal einen Geburtstag abends im Restaurant. Oder umgekehrt, wer abends im Restaurant merkt, da kann man auch mal sonntags nach einer München-Spazierrunde mal vorbeigucken. Dann hat man einfach wieder dieses diversere Publikum, was wir schon im Lockdown ein bisschen mit Füßen getreten haben, weil da hatten dann doch die Möglichkeit, die nicht Kurzarbeitergeld gekriegt haben, also Kollegen aus der Branche waren seltener bei uns und eben mehr, sagen wir doch gut situiertere Münchner. Und das haben wir jetzt, glaube ich, geschafft, da wieder einen Kreis zu schaffen, mit allen sozusagen an einem Tisch zu setzen, egal zu welcher Uhrzeit.
Also das starre Konzept aufheben, nicht? Also dass das, denke ich auch, ist auch gerade so in dem mittleren Bereich nicht gut angekommen und letztendlich so zieht man ja auch keine Stammgäste hoch und das ist eher so, was du sagtest, Wolfgang, dass man halt mal kommt zum Brunch auf eine Flasche Wein, man isst mal mehr, mal weniger und schafft sich auch so als Gast auch ein Nachbarschaftsrestaurant. Also das ist ja auch im Grunde das, was man sich auch wünscht.
Genau, Stammgäste finden das ja auch witzigerweise auch besser, weil ihnen obliegt ja die Entscheidung, was sie machen. Aber wir haben auch wieder Anrufe von Gästen, die fragen, was zieht man denn bei ihnen an? Und genau das wollten wir. Wir wollten wieder einfach breiteres Publikum haben. Und ich finde auch fürs Team ist es cooler. Natürlich ist es toll, immer zu wissen, 8 Gänge, Mise en Place. Aber andererseits, wenn man dem Gast auch mit 4, 5 Gängen und einem coolen Mise en Place Spaß machen kann, das ist für unsere Mitarbeiter auch okay, wenn die da nicht immer aus dem letzten Loch pfeifen, 5 Minuten, bevor der Service losgeht. Und das macht irgendwie ein bisschen für alle mehr Spaß. Und jeder ist auch mehr dabei.
Genau, Jonathan, du sitzt schon in der Warteschleife und möchtest was sagen.
Nach eigentlich, ich habe mich nur sehr wiedergefunden in dem, was Wolfgang gesagt hat. Also tatsächlich kann ich das für Berlin bestätigen. Ich glaube, dass dieses flexiblere Angebot gerade ganz, ganz vielen Spaß macht, sowohl Mitarbeiter als auch Gast tatsächlich. Muss aber ehrlicherweise auch sagen, dass ich mich auch in der Vergangenheit ein, zwei Mal doch ehrlicherweise darüber aufgeregt habe und da überhaupt kein Verständnis für habe, für diese, Wolfgang nannte sie Foodies, die dann das ja nicht finden, sondern nur eine Anpassung. Und das stößt mir immer so ein bisschen auf, weil ich denke irgendwie, ich finde das so geil momentan, wie wirklich, also wir können da die letzten 12 Monate nennen, wie die beiden Teams Woche für Woche da sitzen, sich Dinge überlegen, Vorschläge machen, Ideen unterbreiten, wie können wir Sachen anpassen, wie können wir irgendwie ein noch spannenderes Angebot haben. Und dann kommt dann doch teilweise irgendwer vorbei und stell dann fest, dass das ja nicht das ist, wofür das Sommer Ladus für mich vor 5 Jahren mal aufgemacht habe. Und das in diesen Zeiten, wo irgendwie jeden Tag ein Restaurant schließt, ist dann teilweise, wo ich mir gerade hier in Berlin irgendwie teilweise doch auch irgendwie noch mehr wünsche, was ich bei den Stammgästen erlebe, nämlich dass die genau darauf positiv reagiert haben. Übrigens auch vielleicht ein ganz spannender Punkt, Thema Konzeptänderung, was ja schon in einem besternten Restaurant immer erstmal relativ crazy und relativ groß klingt. Die Stammgäste haben das bombastisch mitgemacht, weil sie es verstanden haben, weil sie einen Blick für die Gastronomie haben. Also vielleicht, bin ja immer gerne dabei zu schimpfen, aber vielleicht muss man da auch einfach mal was Positives auch aufzeigen. Es gibt die Leute, die totales Verständnis für unsere Situation haben, die Bock drauf haben, die total flexibel sind. Ich habe Leute in der letzten Woche angerufen, weil wir ganz, ganz viele Krankheitsfälle hatten und gesagt, Leute, es gibt nichts von dem, wofür ihr normalerweise kommt, wofür ihr reserviert habt, aber wir geben Gas, wir haben richtig Bock, wir sind da, wir haben ein bisschen was vorbereitet und die Leute sagen, hey, cool, dann kommen wir vorbei. Und ich glaube, darum geht es tatsächlich, dass die einfach gerade auch, dass wir alle gemeinsam irgendwie daran arbeiten und uns da weiterentwickeln.
Ich glaube auch stark, dass wir, jetzt habe ich mich nicht gemeldet, dass wir auch Atmosphäre-Läden haben. Und ich glaube, nicht jeder kann das wirklich so machen wie wir. Wir haben jetzt nicht 40 oder 30 Jahre Geschichte, vorher haben da einen Tempel aufgebaut und können sondern wir können ein bisschen spontan aus der Hüfte schießen. Natürlich haben wir das nicht immer ganz spontan, aber da wir ein Atmosphärebetrieb sind, auch zählt da viel dazu. Und ich glaube, wenn man merkt, das Produkt, das gefällt mir, was da rauskommt, egal, muss man ja auch sagen, ob wir Pop-ups machen, sonntags mit anderen Gastronomen, ob wir irgendwie unterwegs sind beim Weinhändler, da irgendeinen Heurigen kochen, die Leute kommen und es ist einfach rappelvoll und das spricht einfach, auch wie Jonathan es gesagt hat, für coole Gäste, für Supporter, für unsere Stammgäste, die das Produkt, das wir erstellt oder erschaffen haben über die letzten 5, 6 oder sogar 10 Jahre, da auch mein Respekt an Jonathan.
Ja, man sagt ja immer, gegessen wird immer, aber Corona hat gezeigt, dass das auch irgendwie nicht immer stimmt. Dass irgendwie Dinge passieren können, die man sich vorher nicht hat vorstellen können. Das klingt aber eigentlich sehr positiv, was ihr sagt. Und was man raushört, ist, dass es wichtig ist, dass ein Restaurant eine Identität hat, dass es die Gäste unterhält, dass es flexibel ist, dass es eine Seele hat. Und ihr seid beide selbstständige Gastronomen und lebt das sicherlich auch mit euren Teams. Was ist denn aktuell euer größtes Sorgenkind? Also, wenn ihr einen Wunsch frei hättet, was würdet ihr sofort verändern wollen? Wo hapert es am meisten aus eurer Sicht? Jonathan, sprich.
Also was ich erlebe und was mich als auch meine Teams fertig macht, ist momentan einfach die Unregelmäßigkeit und die unmögliche Planung. Schlicht und ergreifend, ich weiß nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich ist es gerade einfach die Situation. Es bringt auch der Sommer mit sich. Wir haben einfach super große Schwankungen in unserer Auslastung, die nicht nachvollziehbar sind. Also wir stehen den einen Dienstag da und wissen nicht wohin, weil wir haben Vorbereitung und volles Restaurant. Und am nächsten Dienstag gefühlt könnte man fragen mich die Jungs, sag mal, mach mal überhaupt auf. Ich sag, ja, komm, wir sind da, wir geben mal Gas und sitzen mal auf der Terrasse. Das ist komplett irre momentan. Das ist wirklich komplett irre, dass wir so große Schwankungen haben. Ich denke, das wird sich tatsächlich mit dem September auch ein bisschen erledigen. Ich weiß jetzt nicht, wie es in München ist, aber wir erleben doch gerade das Sommerloch, was ja jetzt halt bei uns seit 2 Wochen irgendwie in Form von Ferien da ist. Das stellen wir schon immer fest, gerade in unserem Klientel, dass viele einfach weg sind. Aber es ist wirklich ein totales Auf und Ab und jeder Tag bringt irgendwie was Neues. Und das wäre so mein Wunsch, wo ich sage, ein bisschen mehr Planbarkeit, dass man mal eine Woche weitergucken könnte. Das wäre schon ganz cool. Ein Punkt vielleicht noch dazu, dass, glaube ich, sowohl Wolfgang und ich eigentlich gar nicht so negativ vielleicht gestimmt sind, wie wir es sein sollten. Ich muss sagen, solange ich agieren kann und solange ich das Gefühl habe, ich habe da eine Möglichkeit, mir noch was zu überlegen und was umzusetzen, solange geht es mir eigentlich ganz gut. Und das sehe ich aber eben auch als unsere Aufgabe, als unsere Herausforderung und als unsere Pflicht als Arbeitgeber, dass wir in diesen Zeiten einfach durchziehen. Und das sind eben diese Momente. Und wenn wir dabei, glaube ich, vorangehen, dann ist das, glaube ich, ein sehr, sehr cooles Beispiel auch für viele andere. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir dieses Signal auch gerade den Gästen setzen. Ich kann eine Geschichte vielleicht aus dem Service erzählen. Letzte Woche hätten wir eigentlich zumachen müssen. Wolfgang, bei dir habe ich auch vor ein paar Wochen gesehen, du hast auch einen Koch irgendwie für den gleichen Abend gesucht. Also wir hatten auch so eine Situation, dann stand man da und haben eigentlich gesagt, es gibt nichts. Also wir werden weder die Vorbereitung für unsere 12 Gerichte schaffen, noch sonst irgendwas. Das ist einfach nicht machbar. Aber wir haben trotzdem aufgemacht und das war nicht voll und wir haben aber trotzdem die Gäste angerufen, wir haben sie vorher informiert und es kam ein super positives Zeichen, weil sie gesehen haben, ey, ihr macht was. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass wir in diesem Moment nicht den Kopf in den Sand stecken und dann sagen, das ist sowieso scheiße, wir machen euch zu, entschuldigt die Worte, aber sondern einfach agieren. Und ich glaube, da sind wir glücklicherweise vielleicht auch beide mit der nötigen Energie ausgestattet. Und das mache ich jetzt schon seit Jahren. Und um es abzuschließen ist, nach 2019, ich hätte ganz gern mal 2-3 Monate Normalsituation. Wenn das so ein Wunsch für 2025 wäre, den ich äußern dürfte, gib mir 2 Monate, mache ich ein bisschen Urlaub, dann wäre ich wieder am Start. Also es würde passen. Das wäre mein Wunsch.
Gehen wir weiter ins Universum. Wie ist es bei dir, Wolfgang? Was ist dein größtes Sorgenkind im Moment und was wäre dein größter Wunsch?
Also die schwankenden Reservierungszahlen, die glaube ich, kennen wir auch alle. Bei uns gehen die Ferien natürlich erst seit einer Woche los. Wir gucken mal. Juni, Juli war jetzt doch ganz okay, aber wir hatten jetzt auch keinen Sommer, ne? Das muss man auch sagen. Wir hatten 50% Minimum Regentage. Deswegen war das vielleicht, weil die Biergärten nehmen so in München viel Platz. Ich sage jetzt weg, aber sie bieten sehr viele Alternativen, nicht in ein besterntes oder in ein Fine Dine Restaurant zu gehen. Das ist aber auf jeden Fall schon etwas, dass man irgendwie 8 Gäste am Samstag mal hat und irgendwie 25 bis 35 dann am Dienstag oder Mittwoch und da geht die Woche los und alle sind am Ächzen. Dann glaube ich, ist immer noch ein bisschen der Blues drin über die letzten 3-4 Jahre. Das macht mit jungen Mitarbeitern schon was. Ja, also die sind alle leider, ich sage nicht, dass es vorher gut war, dass es so war, aber nicht mehr so resistent gegen Situationen, gegen Schwankungen, gegen, ich nenne es jetzt mal, heute müssen wir uns mal zusammenreißen und Gas geben, weil auch das Thema Krankheit bei uns, es war noch nie so unglaublich. Ich rede da sicher von 200 bis 300% mehr Krankheitstage im Vergleich zu den letzten Jahren. Das ist unglaublich und das auch durchgängig. Also ich kann sicher jetzt 8 Personen aufzählen, Vollzeit bei uns in wichtigen Positionen, die krank sind und sicher doch, wenn die nächste Woche wieder gesund sind, dann hoffe ich, dass nicht mehr passiert. Aber damit kämpfen wir gerade unglaublich. Deswegen auch diese Posts und Kollegen helfen immer auch gerne aus. Das ist auch das Schöne in München. Manche haben Mittwochs zu, manche Donnerstags, manche Freitags mittlerweile, manche Samstag, Sonntags und manche Montag, Dienstags. Und irgendwo ist immer eine Unterstützung da. Das ist auf jeden Fall auch noch ein Thema, dass man so diese Planbarkeit an sich, sowohl auf Gästeseite wie auf Mitarbeiterseite, gar nicht mehr so hat. Ich glaube, wir haben auch wieder das Gefühl, dass mehr Bewerbungen kommen und ausreichend eigentlich wieder Motivation da ist. Aber diese Planbarkeit auf beiden Seiten, sprich Gäste wie auch Verfügbarkeit der Mitarbeiter. Und wir haben immer vollstes Verständnis, nur eben dieses Thema, wir müssen mal den Laden zusperren. Das hatte ich 6 Jahre lang nicht. Wir hatten das jetzt 2-mal. Also wir rufen dann auch an, wir können mal ins Partnerrestaurant rübergehen, wir kriegen das alles hin und alle Gäste sind happy, aber wache ich mir auf in der Früh und denke so, wow, was war eigentlich gestern los? Und dann geht's aber so weiter. Und das hatte ich früher nicht. Da früher hat man sich ja aufgeregt, mei, war wenig los oder ach, wieder zu viele Leute im Laden. Und und man kann sich halt auch nicht immer vierteilen und beziehungsweise es ist zwar gut, dass man viel mitarbeitet, aber es ist auch gut, wenn man 1-2 Tage mal auch den Abstand bewahrt, um eben wieder da nüchtern auf alles sehen zu können, weil man darf sich jetzt nicht immer in der Emotion dann irgendwie verhaspeln. Das, glaube ich, passiert auch vielen.
Ja, das wäre schön. Ich glaube, das würden wir uns alle wünschen. Mehr Stabilität und ja, auch dieses Thema Service natürlich, also wir machen uns auch viele Gedanken jetzt auch in der Redaktion, was können wir tun für den Service zum Beispiel. Also Köchinnen und Köche können sich immer darstellen über Kochbücher, über Instagram, über die Teller, die sie machen. Aber der Service muss einfach erlebt werden. Und jeder von uns weiß, wie wichtig ein toller Service ist, wie der den Abend drehen kann in jede Richtung und wie wertvoll solche Mitarbeiter sind. Und das ist irgendwie eine große Aufgabe, diesen Beruf aufzuwerten und ihn attraktiv zu machen. Und was ich aber auch ganz spannend fand an dem, was ihr gesagt habt, ist eben auch der Schulterschluss mit den Gästen. Also, dass ihr die Gäste mit ins Boot holt, mit den Gästen in den Dialog geht, die Gäste Teil eures Konzepts macht und auch ehrlich seid und authentisch seid und dass das einfach auch so positiv angenommen wird. Also, fand ich auch wirklich sehr interessant.
Ja, das ist, glaube ich, auch so eine Transparenz, die es früher nicht gab. Also vorher war halt, wie wir schon vorhin gesagt haben, es gibt das Menü und fertig aus, keine Extrawünsche oder es wird auch nicht kommuniziert, aber Jonathan, was du beschrieben hast, diese Nähe zu den Gästen ist ja schon außergewöhnlich und sicherlich auch eine Konsequenz aus dem, was vorher passiert ist. Ja.
So.
Ja, vielleicht mal einen Blick in die Zukunft geworfen.
Genau, ihr habt ja gerade von 25 gesprochen, euer Wunsch für 25. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Was denkt ihr denn über die Gastronomie, die deutsche, in 10 Jahren? Wie sieht die aus? Was würdet ihr euch wünschen? Was könnt ihr euch vorstellen?
Oder werden wir von Robotern umgarnt werden?
Gibt's ja auch schon.
Wird die KI uns übernehmen in der Küche? Jonathan meldet sich.
Na, also wir können es ja mal ein bisschen hin und her werfen. Ich habe ganz offen, ich habe überhaupt keine Ahnung, was hier in 10 Jahren abgeht. Aber ich finde immer so ein bisschen was, man kann ja einfach was ausschließen. Ich glaube nicht, und ich fände das ein ganz wichtiges Zeichen, ich glaube nicht, dass sich Roboter-Restaurants durchsetzen, nicht als Restaurants. Lassen wir mal industrielle Produktion von Lebensmitteln mal das eine sein und davon einfach mal weggucken. Ein Service-Mitarbeiter wird definitiv niemals, niemals im Leben von einem Roboter ersetzt werden. Weil dafür sind Service-Mitarbeiter unerlässlich und so unglaublich wichtig für einen Restaurantbesuch, dass es leider sehr, sehr traurig ist, wie du ja schon gesagt hast, dass sie so wenig Beachtung dann doch finden. Wir haben damit vor Jahren schon angefangen oder seit ich das Restaurant aufgemacht habe, ich habe immer Gastgeber gesucht. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Kellner gesucht, weil ich weiß nicht, was ein Kellner ist. Was meine Leute da sind Gastgeber. Das Problem ist, glaube ich, dass wir, ich weiß nicht, ob wir das noch hinbekommen. Meine Aussage ist, ich glaube, dass wir uns in den Konzepten wieder dem Gast nähern. Ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren weniger gehobene Gastronomie im Bereich der klassischen Bewertungen haben werden. Einfach mal dahingestellt. Das werden weniger werden oder es wird noch unrelevanter werden. Einfach mal meine These. Und ich glaube, dass die Betriebe, die erfolgreich sein werden, werden sehr individuell, sehr flexibel, sehr spontan reagieren müssen, werden in einem Mittelklasse-Preissegment angesiedelt sein, weil wir einfach feststellen, dass die Gäste in dem Bereich doch relativ viel auch essen gehen können. Und ich glaube, dass wir uns in irgendeiner Art und Weise darum Gedanken machen müssen, wie wir tatsächlich auf Dauer den fehlenden Service kompensieren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich Stand heute nicht glaube, dass ich in 10 Jahren klassische Servicemannschaften in meinen Restaurants habe. Also ich schließe es aus. Ich kann es auch in der Konsequenz formulieren. Definitiv. Und das auch schon wahrscheinlich deutlich früher als 10 Jahre. Aber vielleicht schmeißen wir uns die Bälle mal hin und her. Also das wäre mal so meine Aussicht auf das Thema Personal.
Das Szenario und auch Wunsch. Also ich denke auch, weil wir es auch leicht sehen, auch in der Stadt wie München, wo sich ganz viele Junge nicht trauen, sich selbstständig zu machen, eben aus gewissen Gründen, Personalkosten, hohe Mieten, große Betriebe. Das führt schon dazu, dass einfach kleinere Brasserie-Bistro-Konzepte entstehen, die eben mehr Verschmelzung haben von wir sind alle Gastgeber, wir sind alle Köche. Das versuchen wir auch immer wieder seit Jahren in unseren Betrieben. Funktioniert teilweise auch wieder gut und dann auf einer Seite ist die Balance wieder nicht da und dann geht es wieder zurück auf die vorgesehene Station. Also das, glaube ich, muss und wird passieren. Ich glaube, der Norden macht uns ein bisschen schneller vor, als jetzt was gerade in München passiert. Und ich denke, dass auch wieder mehr diese Heritage, diese Küche des alten, sagen wir, des Handwerks, wie kenne ich es von früher, von zu Hause, aus der Region, dass das auch wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund kommt. Ich nenne es jetzt nicht einfach Gasthaus, aber das, glaube ich, diese Wohlfühlküche, die ganz klar auch mit modernem Handwerk, Ideen, Know-how, Mindset kombiniert werden darf aus aller Welt, das wünsche ich mir und ich glaube, das hat auch gerade so einen leichten Druck und wird auch gewünscht von den Gästen. Man sieht es vielleicht auch an den Belegungszahlen von gewissen Betrieben. Und trotzdem, glaube ich, wird es ein starkes Gefälle geben. Sicherlich, dass Fine Dine immer noch mehr an vielleicht Hotels oder große Investoren gebunden sind, die das vielleicht nicht immer so mit Herz und Seele machen. Nicht immer, sicherlich auch. Wie das dann doch ein inhabergeführter Betrieb machen würde. Ich nenne das jetzt mal für Großstädte, das ist vielleicht auf dem Land noch mal ein bisschen anders. Also da sehe ich vielleicht ein bisschen ein Gefälle, aber vielleicht ist das auch nur eine Angst, eine Vermutung. Wie gesagt, kleinere Konzepte, zugänglichere, mehr Wohlfühlküche und eben auch Verzahnung, Verschmelzung, Gastraum, Küche oder auch Kellner, Koch, die es ja sozusagen da nicht mehr gibt. Sondern einfach Gastgeber und dieses Support untereinander. Also ich muss schon sagen, das kriegen wir jetzt in der Notsituation auch oft mit, dass sich unsere Teams, egal auf welcher Seite, komplett unterstützen und das so total harmonisch. Und das wünsche ich mir und das, glaube ich, sehe ich auch. Und da muss ich natürlich auch, um vielleicht eine Politik doch mal ein bisschen reinzubringen, auch ein bisschen was tun, dass wir nicht immer nur bloße Köche und bloße Restaurantfachfrauen, Fachmänner ausbilden, sondern dass einfach eine größere Verzahnung da ist, auch mit der Praxis und da mehr Mut da ist. Ne? Andere Länder machen das, wir machen es nicht. Ich sage aber nicht, dass andere Länder es auch immer besser machen, da gibt es auch andere Beispiele. Aber ja, diese oft, vielleicht diese mehr touristischere Ausbildung, die wir in den IHKs etc. bräuchten, auch gerne von der Politik auch ein bisschen gefördert. Das wäre, glaube ich, ein Wunsch, den viele Gastronomen auch hätten.
Okay, ich sehe schon. Vielen Dank. Wir könnten noch stundenlang über das Thema sprechen. Und wir würden jetzt gerne aber nochmal Julius und ich mit einer ganz persönlichen Frage an euch schließen. Und mit der Bitte um eine kurze Antwort. Der Podcast war jetzt ja schon, das Gespräch mit euch, sehr positiv, muss ich sagen. Also wirklich auch zukunftsweisend und was macht sicherlich auch vielen anderen Gastronomen und Gastronomen Mut, weiter in die Zukunft zu schauen. Was ist denn so für euch das Allerschönste an eurem Beruf? Warum steht ihr jeden Morgen auf und seid bisher aufgestanden, auch in schwierigen Zeiten? Was liebt ihr besonders an eurem Beruf in der Gastronomie? Jonathan.
Ich kann morgens aufstehen und das kreieren, erschaffen, umsetzen, was immer ich möchte. Und dieser grenzenlose Spielraum, das ist es, was es wert macht, jeden Tag das zu machen. Und von meiner eigenen Person weg ist der Grund, die Gastronomie jeden Tag zu machen, weil sie einem unglaublich viel gibt, aber weil man auch tatsächlich unglaublich viel da drin erreichen kann, wenn man es möchte und wenn man da dran bleibt und wenn man da wirklich Bock drauf hat. Und ich glaube, das sind großartige Möglichkeiten, die wir einfach in der Entwicklung in der Gastronomie haben. Tolle Danke. Branche, tolle Leute.
Wolfgang.
Kann ich auch da nur unterstützen, den Aussagen, aus Aufgaben einfach Wert zu schöpfen, was zu kreieren und zu erschaffen, sowohl für Gäste, das sind einfach tolle Momente, für Mitarbeiter zusammen auch mal Probleme lösen. Das ist einfach auch schön zu sehen. Man macht das auch zusammen. Man ist Teil des Teams, egal welche Aufgabe man sich stellt, auch als Chef oder Arbeitgeber. Und natürlich auch, wie man eine Region oder auch eine Stadt mit entwickeln oder mit beeinflussen kann. Und das sind zwar ein paar Jahre immer, aber trotzdem ist es eine schöne Entwicklung und man erreicht wirklich viel. Und da hat der Jonathan total recht. Man kann, wenn man dafür lebt und eine Leidenschaft hegt, dann kann man da echt viel machen und erreichen. Und das nimmt einem auch keiner mehr, egal ob man es auch nur ein, zwei Jahre macht und später was anderes.
Wo war denn von euch euer letztes tolles Restaurant-Erlebnis bei Kollegen?
Also ich muss sagen, jetzt aufgrund auch ein bisschen einer zusätzlichen Aufgabe habe ich es ein bisschen vermieden, auch abends auszugehen, weil ich ja auch hier mein Unternehmer, Geschäftspartner, aber auch mein Mann oder mein Partner stehen muss. Deswegen ist es schon ein paar Tage oder ein paar Wochen her. Und also in München, glaube ich, muss es wirklich zuletzt gewesen sein, im Gasthaus Walz auch, wo man sicherlich auch viel bekommt, Atmosphäre, gute Gastgeber, gute Speisen und auch natürlich gute Weine. Und ich muss sagen, ich war letztens beim Geburtstag meiner Schwester in einem unglaublich tollen Biergarten. Das war idyllisch, hoch 10. Und da habe ich selber wieder gesehen, wie einfach und also wie schön einfache Konzepte auch sein können, wenn man einfach viel Produktnähe hat. Und das war einfach ja ein schönes Erlebnis, was vielleicht aus der Einfachheit diesen Wow-Effekt hatte.
Und bei dir, Jonathan, wo hast du zuletzt richtig gut gegessen und einen tollen Abend gehabt? Bei welchen Kollegen?
Ich muss sagen, dass ich aus den gleichen Gründen wie Wolfgang, nämlich zwei Unternehmen plus Familie, Kinder tatsächlich auch in letzter Zeit weniger selber essen war. Aber wenn es erlaubt ist, dann würde ich gerne keinen Abend, sondern ein Lunch-Erlebnis skizzieren aus gewissem Eigeninteresse und der Auseinandersetzung mit dem Thema wieder Lunch habe ich mir das Trio vor zwei Wochen mit meinem Küchenchef in Mitte angeguckt, ein Laden, der unglaublich pulsiert momentan, der von den Jungs und Mädels ist, die auch unter anderem für das Otto in Berlin verantwortlich sind, großartige Gastronomen mit einem sehr, sehr intelligenten, zeitgemäßen Mittagstisch, der handwerklich einfach gut gemacht war. Und mir hat das große Freude gemacht, das einfach mal wieder zu erleben. Vielleicht auch, weil ich mich in einem Gedanken oder einer Idee bestätigt gefühlt habe, die ich vielleicht in den nächsten Wochen und Monaten angehen werde. Aber das hat großen Spaß gemacht, diese Gastronomie einfach mal wieder zu erleben. Ein funktionierender Mittagstisch. Und ganz wichtig auch zu sehen, der Laden war voll, die Gäste waren da und die hatten Bock. So, und das hat Spaß gemacht.
Super.
Das klingt gut.
Das sind die Nachrichten, die wir hören wollen. Und ein super Schlusswort.
Ganz genau, das war ein super Schlusswort von dir, Jonathan. Vielen Dank, lieber Wolfgang, lieber Jonathan, ja, für die tollen Einblicke, eure persönlichen Ansichten direkt aus der Gastronomie. Besser geht's ja nicht. Ja, also ich hoffe, wir sehen uns bald mal in echt und in München und in Berlin.
Würde uns freuen.
Und bedanke mich nochmal für eure Teilnahme hier und für eure Zeit.
Alles Gute weiterhin.
Vielen Dank für die Zeit und vielen Dank, dass wir uns äußern durften. Dankeschön.
Gut, macht's gut.
Ciao.
Tschüss.
Das war der Feinschmecker-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Geschichten rund um Spitzenköchinnen und Spitzenküche findet ihr natürlich im Heft auf feinschmecker.de und in unserem Newsletter.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.